Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit dem Support von Biodynamic und Mighty Matze Matthias Botthoff.
Hi, grüß dich Carsten. Hallo liebe Zuhörer und es ist wie immer, ich freue mich einfach wie Bolle, dass wir uns wieder mal über die Kampfsportereignisse vom letzten Wochenende unterhalten und natürlich auch über die Ereignisse, die vielleicht in Zukunft auf uns zukommen werden. Ja, wie gesagt, es ist mir immer wieder eine Freude und ich denke, heute haben wir doch das ein oder andere Interessante vom letzten Wochenende zu besprechen und bestimmt werden wir auch einen kleinen Ausflug machen aus dem Käfig in den Boxring und über Wilder versus Fury sprechen.
Jawohl, ich würde aber sagen, dass wir gleich mal mit der vergangenen UFC Fight Night anfangen. Paul Felder versus Dan Hooker haben sich ein 5-Runden-Fight geliefert. Am Ende konnte Dan Hooker durch Split-Decision, meine ich, gewinnen. Eine sehr, sehr umstrittene Punktentscheidung. Dan Hooker hat zu Hause gekämpft, das heißt in seinem Heimatland. Und viele sagten auch danach in Social Media, das war eine Robbery. Paul Felder hat den Kampf eigentlich gewonnen und hätten sie nicht in Dan Hookers Heimat gekämpft, dann hätte Paul Felder auch diesen Kampf eigentlich gewonnen. Ich denke, man kann diesen Kampf beiden geben. Ich denke nicht, dass es eine Robbery war, wie ich es jetzt bei einem John Jones versus Dominic Reyes bezeichnet hätte, wo ich auch da nicht unbedingt von einer Robbery gesprochen habe. Es war ein knapper Fight und ein Heimvorteil, den gibt's halt nun mal. Das kennen wir ja bereits.
Also erstmal, es war in meinen Augen wirklich ein super Fight. Marc Bergmann hat ja in einem anderen Podcast, darf man ja ruhig erwähnen, Schlagwort-Podcast, gesagt, es war nicht die erwartete Materialschlacht. Ich fand schon, es war eine ganz schöne Materialschlacht, weil was da ausgeteilt wurde und eingesteckt wurde, das war schon enorm viele harte Kopftreffer. Die beiden haben sich nichts geschenkt. Es war also wirklich ein sehenswerter Kampf. Wer den Kampf noch nicht gesehen hat, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuschauen. Es war ein Niveau hoch auf Augenhöhe. Und nachdem die 5 Runden gekämpft waren, habe ich natürlich auch überlegt, wen würde ich als Sieger sehen. Und der Kampf war ausgeglichen, aber aufgrund der letzten Runde, der 5. Runde, in der Dan Hooker den einen oder anderen Takedown hatte, habe ich dann doch ja, so leicht zu ihm hin tendiert. Auch wenn es eine sehr knappe Entscheidung war und auch wenn ich der Meinung bin, wenn Paul Felder gewonnen hätte, wäre es jetzt auch keine falsche Entscheidung gewesen. Es war halt einfach sau knapp und beide haben super gekämpft.
Exakt, damit hast du, denke ich, den Fight ziemlich gut zusammengefasst. Danach haben beide ja noch ein Bild aus dem Krankenhaus und nicht aus dem Krankenhaus, sondern da waren sie noch in der Halle, aber transportbereit gemacht für den Weg ins Krankenhaus, gepostet, wie sie beide nebeneinander lagen, also jeder auf einer eigenen Liege oder Trage eben. Und ja, beide haben sich auch im Nachhinein respektiert. Paul Felder hatte jetzt keine großen Ansprüche erhoben und das war mein Kampf, der gehört mir oder sowas. Sowas haben wir da nicht gesehen, was ich das sehr schön fand. Paul Felder sagte aber, und das haben wir gesehen, dass er noch nicht weiß, ob es das schon war oder nicht. Er hat einen 4-Jährigen daheim, der ihn jedes Mal vermisst, wenn er weg ist und da warten wir einfach mal ab, wie es in Zukunft aussehen wird. Er hat sich auch was im Gesicht gebrochen tatsächlich in diesem Fight.
Ja, also erstmal vorab nochmal großen Respekt an beide Fighter. Vor allem, die hatten ja vorher so richtig Beef, also waren aggressiv gegenüber, auch beim Wiegen, bei Pressekonferenzen und so. Dann aber im Kampf brutal, aber fair, muss man sagen. Beide super sauber gekämpft, faire Aktionen. Und dann alles, was nach dem Kampf passiert ist, zeigt halt einfach, was beide für großartige Sportler sind, für großartige Charaktere. Sehr fair gegenüber dem Gegner, ja, so wie man sich den Sport eigentlich wünscht. Vorher Trash-Talk, dann einen harten Kampf und am Ende letztendlich Friede, Freude, Eierkuchen. Beide können erhobenen Hauptes aus dem Kampf gehen, was natürlich für Paul Felder das Ganze schwer macht. Ja, wo soll die Reise hingehen? Ich meine, die Gewichtsklasse ist eh hart umkämpft, da sind einige Top-Athleten drin und die letzten Kämpfe, die er gemacht hat, die waren ja auch knapp, könnte man sagen, oder? Enzo und Barbosa, das war auch ein Kampf auf Messerschneide. Hätte auch anders ausgehen können. Diesmal auch wieder so einen knappen Kampf. Ich denke, er macht sich da schon Gedanken, wenn ich jetzt verloren habe, der letzte Kampf so knapp war und. Wo soll die Reise hingehen? Was kann ich noch schaffen? Ich meine, er war super austrainiert. Er hat ja einen super Fight gemacht. Er war mega in Shape. Und man kann wirklich sagen, in all seinen Kämpfen hat er bisher abgeliefert. Er hat immer alles gegeben, konditionell super aufgestellt. Aber es hat dann doch irgendwie nicht gereicht, um halt dominant zu gewinnen. Und oder diesmal halt auch dann wieder verloren. Dann macht man sich halt schon Gedanken. Vor allem, wenn man jedes Mal so harte Kämpfe hinter sich bringt. Und dann hat er es mit seinem Kind erzählt. Und dann ist natürlich bei ihm noch der Fall so, er hat halt einen Plan B, so habe ich das Gefühl, weil er auch als Moderator beim Kommentieren eine gute Figur abgibt, da anscheinend auch eine gute Position bei der UFC hat. Ich denke mal, das wird er jetzt weiter abchecken, Leute. Wie sieht meine Zukunft aus? Eher als Kämpfer oder an der Seite vom Ring als Analyst, Moderator, Kommentator, wie auch immer?
Ja, absolut. Paul Felder macht auch wirklich eine gute Figur als, ja, eben Kommentator, Analyst, wie auch immer, am Mikrofon auf jeden Fall bei UFC-Events und hat da eigentlich schon ein zweites Standbein, bleibt auch im gleichen Sport. Dementsprechend schauen
dann
wir
einfach mal. Ist halt die Frage, die ich mir als Kämpfer stellen muss, wenn ich so harte Fights jedes Mal habe und so viel einstecke, schwere Verletzungen davontrage, auf der anderen Seite eben das Trainingscamp anscheinend, so kommt es mir zumindest vor, schwerfällt, nicht körperlich schwerfällt, sondern emotional, weil er halt immer dann von seinem Kind getrennt ist. Und auf der anderen Seite hast du einen lockeren Job als Moderator, sitzt da im Anzug, es macht dir Spaß, du kannst bei deiner Familie sein, du bist vielleicht mal 1-2 Tage weg, aber halt nicht 6 bis 12 Wochen, in der du halt gar keinen Kontakt zu deiner Familie hast und da trainieren musst wie ein Tier. Also ich glaube, das sind alles Faktoren, über die würde er sich Gedanken machen. Und ich vermute fast, je nachdem, wie die Perspektive aussieht, auch in Zusammenarbeit mit der UFC, wird er sich dann entscheiden. Aber du meinst ja, wir werden ihn wiedersehen als Kämpfer.
Denke ich schon, ja. Ich denke nicht, dass es das schon war. Ich meine, wir hätten einen Stefan Struve, ja, der hat in Prag seinen Rücktritt verkündet und hat irgendwie ein halbes Jahr danach wieder gekämpft. Also vor allem, wenn man kein großer Superstar ist, sondern eher im normaler UFC-Fighter, nenne ich es mal, dann ist ein Rücktritt selten endgültig und man kommt doch wieder zurück. Ich meine, wie oft ist zum Beispiel schon ein Tito Ortiz und Chuck Liddell zurückgetreten? Und Chael Sonnen? Und ich denke nicht, dass Paul Felder, jetzt hat er einen knappen Kampf gehabt und hat verloren, aber ich denke nicht, dass das sein letzter Kampf war. Vor allem ist natürlich auch die Frage, welcher Kämpfer mit einer Niederlage gerne zurücktritt.
Ja, ich bin da bei dir. Außerdem, so schätze ich ihn zumindest ein, auch wenn ich ihn persönlich nicht kenne, sondern einfach nur so vom Reden her und all das, was ich halt aus YouTube und in Übertragungen kenne, der brennt für die Kämpfe. Das ist ein Fighter durch und durch, der liebt das einfach. Dem geht es nicht um Ruhm und Anerkennung, natürlich zweitrangig auch, aber das ist wirklich einer, der liebt dieses Kampfbusiness und da kann ich es mir schwer vorstellen, dass der jetzt wirklich langfristig da wegbleibt. Also ich vermute, er wird eine Pause machen und dann doch nochmal zurückkehren.
Genau.
Und aber wer weiß.
Da würde ich die Chance auch gleich nutzen und auf die nächste UFC Fight Night vorausblicken. Ich denke,
ein, zwei Sachen wollte ich doch noch loswerden, wobei ich jetzt nicht weiß, hast du die gesamte Fight Night geschaut?
Nee, bin ich
ehrlich. Oh, hast du was verpasst? Denn ich fand die Fight Night, wo man erst die Erwartung hatte, es wird nicht so besonders, richtig geil. Also waren wirklich 3-4 Top-Kämpfe, die es in sich hatten. Da hast du wirklich was verpasst. Also ich war begeistert. Gerade von dieser kleinen Asiatin, die Polin verprügelt hat. Leck mir am Arsch. Die hat ganz schön Gas gehabt. Also das war ein toller Fight. Dann auch der erste Kampf von dem Brad Riddle gegen den Magomed Mustafaev oder wie der heißt. War auch ein super Fight. Also das war eine tolle Fight Night, wo man am Anfang gar nicht so mit gerechnet hat. tolle Kämpfe. Also
ja.
Wer da mal Bock hat zu gucken, das lohnt sich.
Ja, muss ich mal schauen, weil die Sache ist die, ich bin dafür im Endeffekt, ich wollte nicht die ganze Nacht dann bis morgens dafür wach sein. Und wenn ich einfach mein Instagram öffne, wenn ich mein Twitter öffne, dann sehe ich die ganzen Spoiler schon. Und dann schaue ich mir die wirklich wichtigen Kämpfe an, wo ich weiß, okay, das ändert etwas vielleicht. Und ne, ein Dan Hooker, der jetzt Ansprüche stellt, gib mir Gaethje oder Poirier als nächstes. Klar, so ein Main Event schaut man sich immer an. Aber Marcos Rogério de Lima gegen Ben Sosoli zum Beispiel habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Ne, habe ich gesehen, wie der Kampf geendet hat. Hat, glaube ich, die UFC gepostet. Aber ja, wir haben nächste Woche tatsächlich einen Titelkampf, ne?
Ja, tatsächlich, bei einer Fight Night.
Genau.
Was wir in der Vergangenheit auch schon hatten, aber was doch schon etwas seltener ist.
Ja, ansonsten gab es das im Frauen-Flyweight, glaube ich. Ich glaube, Shevchenko hat letztens... Also nicht ihr letzter Kampf, sondern Shevchenko hat auf jeden Fall in der Fight Night mal ihren Gürtel verteidigt. Mhm. Und jetzt geht es um den vakanten Gürtel in der Männergewichtsklasse des Flyweights. Henry Cejudo hat den Gürtel abgegeben. Im Main Event trifft Joseph Benavides auf Davison Figueiredo. Und Joseph Benavides kennt manche wahrscheinlich. Er ist nicht nur der Mann von Megan Olivi, sondern hatte auch schon gute Kämpfe hinter sich. Ich meine, hatte auch schon mal gegen Henry Cejudo gewonnen.
Ja, genau.
Das war
der Punkt. Ja.
Eben, das war Ende 2016.
Wissen wahrscheinlich die wenigsten, ja.
Hatte seine Titelchance gegen Demetrius Johnson. Und das mehr als einmal. Denn damals, als das UFC Flyweight neu erschaffen worden ist, kämpfte Demetrius Johnson gegen Joseph Benavides um den vakanten Gürtel im Finale eines kleinen Turnieres. Das heißt, Joseph Benavides kämpft nun zum zweiten Mal in einem Titelkampf, in welchem es aktuell keinen Champion gibt und will sich jetzt natürlich den Titel holen. Ich denke auch, er hat da wirklich gute Chancen gegen Davison Figueiredo. Von ihm hat man halt einfach nicht wirklich oft was gehört. Wobei, gut, auf der anderen Seite verfolge ich jetzt das Flyweight auch nicht so intensiv. Vor allem seit Demetrius Johnson nicht mehr da ist, hat das natürlich einiges geändert. Ne?
Der Superstar fehlt halt einfach, das ist klar. Und Mighty Mouse, wie man ihn ja liebevoll genannt hat, der war schon eine Hausnummer. Also der hat diese Gewichtsklasse am Leben gelassen und gut, Cejudo hat die Klasse gewechselt, da ist da so ein bisschen die Luft raus. Aber ich kann mich deiner Meinung anschließen, Benavides, der ist schon richtig gut. Und im Normalfall, wenn ich Geld setzen würde, obwohl am Wochenende lag ich ja auch komplett falsch. Also ich denke schon, dass er die Chance ergreifen wird und holt sich den Titel. Aber auch seinen Gegner habe ich schon mehrfach kämpfen sehen. Ein sehr guter Fighter, hat... durchaus seine Qualitäten. Also 60-40 würde ich sagen. 60 Benavides, 40% der andere. Wird auf alle Fälle, denke ich, ein guter Kampf.
Ich denke aber, wenn wir vor allem auf die Erfahrung der beiden Kämpfer schauen, und natürlich ist Erfahrung am Ende nicht ausschlaggebend, aber schon ein wichtiger Faktor. Und an Erfahrung liegt eindeutig Benavides vorne. Ist, denke ich, auch der komplettere Fighter, der, einen knappen Kampf gegen Demetrius Johnson hatte. DJ hat damals eine Split-Decision gegen ihn gewonnen. Und das war jetzt kein eindeutiger Kampf. Allgemein wissen wir, Demetrius Johnson war nie für die spektakulärsten Sachen bekannt. Bis auf natürlich seine Flying Armbar, die natürlich wahnsinnig war. Aber, ja, Demetrius Johnson fehlt auf der anderen Seite war er auch kein Star. Er war einfach kein Star in der UFC. Er war eher so ein,
Jein, für die Gewichtsklasse war er schon.
Ja, aber die Gewichtsklasse
insgesamt,
ist irrelevant.
Gewichtsklasse, Fliegengewicht ist halt einfach auch, ich weiß nicht, da schwierig. Schon immer eine schwere Gewichtsklasse gewesen. Du hast da halt auch, glaube ich, nicht so viele aktive Kämpfer, die in dieser Gewichtsklasse sind.
Ja gut, eine schwere Gewichtsklasse ist das Flyweight nicht, ne? Das ist ja eher eine
Ja, ich weiß, so ein kleines Wortspiel, aber
leichte.
muss mir erlaubt sein.
Ja, alles gut. Ja, ich bin mal gespannt. Titelkampf ist cool, auch im Rahmen einer Fight Night. Sowas hat man nur sehr, sehr selten. Und es ist natürlich auch schön, dass die UFC da doch daran interessiert ist, das Flyweight weiterhin am Leben zu halten, nicht das mal. Denn sie hatten die Möglichkeit, das Flyweight komplett zu streichen. Und das war eigentlich auch mal der Plan gewesen. Dann hat TJ Dillashaw aber es nicht geschafft, Henry Cejudo zu besiegen. Apropos Henry Cejudo, ne? Hast du mitbekommen, welchen Kampf wir bald sehen?
Ja, ich freue mich darüber. Ich finde den Kampf auch berechtigt. Jose Aldo ist auf alle Fälle. Was?
Berechtigt.
Ich finde es schon. Ich finde es schon. Ich meine, schau mal, wie viele Jahre Jose Aldo Kämpfe abliefert, gute Kämpfe gezeigt hat. Und der Mann ist schon so ein bisschen Legende im Kampfsport. Ich denke schon, dass man das durchaus rechtfertigen kann.
Ja, eine Legende ist ein Chuck Liddell definitiv auch und hat geile Kämpfe abgeliefert. Das heißt ja nicht, dass ich Chuck Liddell gegen Stipe sehen möchte. Und nein, ich
Ja,
möchte
aber du
damit
kannst
nicht,
jetzt nicht,
ja, ich möchte damit
Carsten, jetzt
nicht,
kommst du mit irgendeinem
ja.
Rentner, wenn es jetzt so ein Conor McGregor-Kram wäre, dann hättest du sofort gesagt, ja, natürlich, weil er den Namen hat und Laberababer.
Ja, aber
Ich finde, es ist gerechtfertigt, definitiv.
genauso wie man einen Jose Aldo nicht mit dem Chuck Liddell vergleichen kann, kannst ihn auch nicht mit Conor McGregor vergleichen. Was aber die Sache ist einfach, wir haben einen Aljamain Sterling, der Bock hatte, der Gas geben wollte. Wir haben einen Petr Yan, der ebenfalls Bock hatte und Gas gibt und sich wirklich Mühe gibt. Und dann haben wir einen Jose Aldo, der jetzt wieder zwei Niederlagen in Folge hat.
Ja,
Bloß
wobei die
im.
letzte Niederlage sehr umstritten war. Also,
Ja, aber er
da
hat.
hatten die Kampfrichter auch wieder Tomaten auf den Augen.
Jose Aldo hat aus den letzten sechs Kämpfen zwei Siege und bekommt einen Titelkampf, während wir einen ungeschlagenen Petr Yan haben. Verstehst du, wie ich meine? Jose Aldo ist der größere Name und deshalb gibt es diesen Fight. Und natürlich.
Das ist der Grund, wie ich es dir gesagt habe.
Ja.
Der Name, der Legendenstatus, den er hat, der ermöglicht ihm hier nochmal nach den Sternen zu greifen. Und natürlich, ich hätte auch lieber Sterling gesehen und Jan gesehen, weil ich da einfach denen größere Chancen ausrechne. Ich glaube nicht, dass ein Jose Aldo gewinnen kann. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, dass man so einer Legende nochmal eine Chance gibt. Ich vermute auch, das wird seine letzte Chance sein. Danach ist Ende.
Aber weißt du, was ich mich dabei frage? Sollte es nicht Titelkämpfe geben, dafür, dass der Kämpfer sich bewiesen hat und diesen Titelkampf verdient hat? Im Endeffekt gibt es den Fight. Ja, gut, ne, Aldo hat eigentlich seinen letzten Kampf gewonnen. Jetzt, ne, wieder sehr umstrittene Judge-Decision und so weiter. Aber ich weiß nicht. Wir haben im Middleweight kann ich es noch ein wenig verstehen, dass Romero seinen Titelfight bekommt. Ja, weil Middleweight ist aktuell nicht so viel los. Diejenigen, die kämpfen könnten, haben schon alle gebuchte Kämpfe. Paulo Costa ist verletzt. Dementsprechend Yoel Romero gegen Adesanya, auf geht's. Aber im Bantamgewicht sieht die Welt ganz anders aus. Im Bantamgewicht haben wir keine, wie soll ich sagen, das Bantamgewicht ist sehr gut besetzt. Und dass dann ein Jose Aldo mit zwei Siegen aus sechs Kämpfen einen Titelfight kriegt. Mit der Begründung, er ist halt ein Star. Und natürlich ist er vor allem in Brasilien eine Legende. Und dieser Pay-per-view wird ja auch in São Paulo stattfinden. Aber das ist ein Schlag in die Fresse für einen Petr Yan und für einen Aljamain Sterling. Die reißen sich da den Arsch auf. Aber Cejudo sagt, er will, ja, Cejudo will halt so einen großen Fight. Und natürlich ist ein Jose Aldo gegen Henry Cejudo viel, viel größer und von den Namen her auch viel, viel wichtiger, ne, vom Namen, als ein Henry Cejudo gegen Petr Yan. Weil Henry Cejudo gegen Petr Yan, wenn man jetzt als Casual-Fan davon ausgeht, hört sich an wie, naja, Benavides gegen Figueiredo. Und dementsprechend, ja, kann ich es verstehen, ja, ich finde es aber nicht gut. man kann es nachvollziehen, ich finde es aber nicht gut und ne,
dann braucht sich halt. Man kann höchstens sagen, es ist nicht fair. Rein ja, genau. Kampfstatistisch gesehen ist es natürlich nicht fair, aber dieses Fight-Business hat ja schon immer das Problem gehabt, dass es nicht immer nach Rangliste und Fairness ging, sondern oftmals auch danach, was halt ja, die besseren ja, Einschaltquoten bringt, mehr Geld bringt und natürlich auch, wo solche Events stattfinden. Und für den brasilianischen Sektor, also ganz klar für das Land, wird natürlich ein Jose Aldo ein anderes Zugpferd sein als ja, zum Beispiel Aljamain Sterling. Das ist halt einfach das Problem, was wir hier haben. Aber wie gesagt, das hat man in der Vergangenheit auch schon oft beobachten können. Es ist leider nicht fair. Und natürlich tut es mir auch ein bisschen leid für die beiden anderen Kämpfer, die natürlich definitiv ihren Titelkampf verdient hätten. Auf der anderen Seite freut es mich auch ein klein bisschen für Jose Aldo, dass er jetzt nochmal die Chance bekommt. Man zollt ihm halt da Respekt, könnte man sagen, für sein Lebenswerk. Und das war es dann letztendlich auch schon. Aber von den Skills und von der Rangliste her hast du dich vollkommen recht. Gibt es natürlich gar keine Frage, hat er das nicht verdient.
Jo. Ja gut, von den Skills her war wahrscheinlich.
Ja, mit den Skills meine ich, die letzten Kämpfe hat er ja. Das war jetzt nicht so pralle. Also.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Also da würde ich so ein Petr Jan würde ich da als wesentlich gefährlicher einschätzen.
Ja, der war so flink auch gegen Uriah Faber. Klar, ja. Uriah Faber ist halt auch schon nicht mehr der Jüngste. Aber Petr Jan, ey, das macht einfach Spaß, ihm zuzusehen. Klein, flink und so weiter. Und natürlich sah Jose Aldo auch im Bantamgewicht gut aus im Cage, aber ich weiß auch, dieser Weightcut vorher, ne? Man hat sich ja wirklich Gedanken gemacht um Jose Aldos Gesundheit. Und
ja, das sah ziemlich fertig aus.
Ja. Da bin ich mal gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf Joel Romero, ob der sein Gewicht überhaupt schafft. Da weiß man ja auch nicht so recht, ne? Ob das jetzt sicher steht, weil, naja, der Rückkampf wurde ja als Titelkampf abgesagt, der Rückkampf gegen Whittaker, aus dem Grund, dass Joel Romero 0,2 Pfund über dem Limit war.
Ja, harter Tobak.
Ich meine, ne? Nicht 2 Pfund, ne? Nicht 2 Pounds, sondern ja, 0,2. Ja, da hat man ihm, das hätte, ich weiß nicht, wie lange.
Nennt man das Pikogramm.
Ja, die guten Pikograms. Ja, genau. Ja.
Ja. Ja. Übrigens hat mir einer unserer Zuhörer geschrieben, wir wären nicht genügend darauf eingegangen, wie das weitergeht mit Dan Hooker und Paul Felder. Weil die beiden hätten ja dann verdient, Top-5-Kampf und. Ich sag, okay, die haben ja noch nicht gekämpft, die kämpfen ja erst noch. Und wenn der Kampf dann rum ist, dann können wir uns immer noch überlegen, wie es weitergeht mit dem Sieger. Und ja, da gibt's eigentlich, glaube ich, auch gar nicht viel zu sagen. Denn Hooker hat gewonnen, damit hat er sich in der Rangliste hochgearbeitet. Und klar wird er dann einen Kampf bekommen gegen einen der Top-5-Kämpfer, oder?
Ja, aber ja, meinst du, er hat eine realistische Chance gegen einen Gaethje, einen Poirier? Vor allem, weil ein Gaethje und Poirier, wenn die einen Brief von der UFC sehen, eine E-Mail von der UFC, wollen sie, dass da als Gegner jemand anders steht als Dan Hooker.
Dan Hooker, natürlich, klar.
Und die wollen sich dann natürlich auch frei halten. Ich meine, ich lese dir mal die Top 5 vor. Champion Khabib. 1 Tony Ferguson, 2 Poirier, 3 Conor McGregor, 4 Gaethje und 5 eben Dan Hooker. Ich fände einen Kampf gegen zum Beispiel Kevin Lee oder Al-Aya Quinta viel, viel interessanter als ein Dan Hooker gegen Gaethje oder Poirier, weil, klar, Gaethje oder Poirier halten sich frei, weil sie wissen, sie könnten die Nächsten sein, die jetzt gegen Conor McGregor kämpfen. Entschuldigung. Auch wenn ich denke, McGregor versus Khabib oder Tony next. Aber ja, ich denke, als Nächstes für Dan Hooker wäre ein Kampf gegen den Tri-Star Kevin Lee ziemlich sinnvoll.
Ja, ich bin gespannt, was man ihm gibt. Natürlich wird auch er sich nach oben orientieren wollen, aber er hat zwar gewonnen, aber es war auch ein knapper Sieg. Ich weiß halt nicht, wen will er da schlagen? Kann er jemanden schlagen von den Top 5?
Ich mag es mal anzweifeln.
Das ist halt die Frage.
Im MMA kann man natürlich immer den Gegner besiegen. Das haben wir gesehen in Fights wie, ja, ein Ben Askren gegen Masvidal. Aber wenn wir von der Chance und von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, ja, dann denke ich, Dan Hooker auf der 5 schon, ja, kann sich schon zufrieden. Ja, was heißt, kann sich zufrieden geben? Ich würde einfach einen Gage oder einen Paulby nicht gern gegen Dan Hooker sehen. Mein Favoritenkampf wäre Kevin Lee vs. Dan Hooker, weil ich in der Zukunft eher Kevin Lee an der Spitze des Lightweights sehe.
Kevin Lee? Wow, so eine Überraschung.
Wenn er jetzt einen Tri-Star trainiert und auch wirklich gut aussieht in seinen Kämpfen, da kann ein Firas Zahabi, einer der Top-Coaches im MMA, wirklich viel aus ihm rausholen. Und an der Spitze heißt jetzt nicht unbedingt, ne, Champion, aber Top 5. Ich denke, dass durchaus ein Kevin Lee auf der 5 sein kann, anstatt Dan Hooker. Und dementsprechend würde ich diesen Kampf auch so gerne sehen.
Da wäre ich mal gespannt. Und ich glaube, das wäre ein interessanter Kampf. Also auf alle Fälle spannend. Und der Kampf wäre nicht sicher für Kevin Lee. Den kann auch ein Dan Hooker gewinnen.
Ja, aber das dürfen wir nicht vergessen. Kevin Lee ist 27 Jahre. Hat noch einige Jahre vor sich, ne?
Ja, aber hat sich in den letzten Kämpfen auch schon schwer getan. Müssen wir leider auch sagen.
Boah, also gut.
Ich habe den Kampfrekord jetzt nicht im Kopf, aber ja, kann mich an die letzten Kämpfe von ihm erinnern. Eindeutig war da nichts und da waren auch einige Niederlagen dabei.
Ja, in einem Kampf gegen Rafael dos Anjos, da sah er eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Gegen Gregor Gillespie sah wiederum gut aus. Und da, der Kampf gegen Gillespie jetzt im November war auch der erste Kampf unter seinem neuen Gym, TriStar Gym, mhm, ne, in Kanada, mit GSP, Firas Zahabi und Co.
Ja.
Und ich denke, dass man da wirklich nochmal etwas aus Kevin Lee rausholen kann. Und dementsprechend, ganz ehrlich, Dan Hooker versus Kevin Lee ist in meinen Augen the fight to make. Und es geht ja nicht immer darum, dass man selber immer gegen bessere kämpft, denn wenn wir jetzt über Kevin Lee sprechen, dann kann ich ja auch sagen, er verdient jemand, der jetzt, ne, weiter oben ist als er. Und dann haben wir da halt einen Dan Hooker. Ne?
Genau. Ja, es wird auf alle Fälle spannend, ob er jetzt einen Top-5-Gegner bekommt. Schwer zu sagen. Verdient haben sie es alle irgendwo. Aber natürlich kann man sich nicht immer nur nach oben orientieren, weil das wollen natürlich letztendlich alle.
Genau, das ist es.
Aber warten wir es ab, wir werden es erleben und schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Exkurs ins Boxen, oder?
Aber liebend gerne. Das war ja, ja, gigantisch, was da passiert ist. Wobei man mir schon den Vorwurf gemacht hat, wie, das war überraschend, das war doch klar. Also für mich war das nicht so klar, dass ein Tyson Fury so dominant gewinnt. Dass ein Tyson Fury gewinnen kann, das außer Frage, da gibt es keine zwei Meinungen. Aber dass er so überragend und so dominant gewinnt, das war für mich eine Überraschung, da bin ich ehrlich.
Ja, du weißt ja, wie es ist, Matthias. Nach dem Kampf sagen alle, sie wussten schon immer, dass Tyson Fury ihn vorzeitig besiegen wird. Und sie verfolgen Tyson Fury seit seiner Amateurkarriere. Da hat er noch in England in einer kleinen Stube geboxt. Nee, aber natürlich war es überraschend. Ich habe schon erwartet, dass ein Tyson Fury gewinnt, habe ich auch so gesagt. Ich denke, Tyson Fury ist einfach, ne, von der Technik her der bessere Boxer und was Wilder hat, ist einfach Power. Ja, Wilder hat einfach diesen Knockout-Punch, diesen wirklich heftigen Knockout-Punch. Tyson Fury hat einfach, ja, in dem Fight hatte er die Power und eben die Technik. Ja, Tyson Fury ist einfach ein so intelligenter Mann im Ring. Und dementsprechend, ja, gut, ich meine, wenn ich jetzt wieder Sachen lese, von wegen, ja, das Kostüm von Wilder meinte ja, sein Kostüm war zu schwer. Das hat seine Beine irgendwie schwer gemacht, ey, irgendwie so. Das ist natürlich Quatsch, ne? Was natürlich nicht gut war, und da haben die Kommentatoren auch viel dazu gesagt, war natürlich Wilders blutendes Ohr. Jetzt so ein geplatztes Trommelfell, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so geil ist. Zumal das ja auch dein Gleichgewichtssinn und so weiter beeinflusst. Das sitzt ja alles auch im Ohr, ne?
Mhm.
Und ab der zweiten Runde, ich glaube, die zweite Runde war es, ab der zweiten Runde war Wilder quasi abwesend, war, hat nur noch funktioniert, lief auf Autopilot, ne?
Ja, man hat deutlich gesehen, dass er ja Gleichgewichtsprobleme hatte, teilweise hat er Orientierungsprobleme gehabt, wenn man dann gesehen hat, er hat sich ja an den Ringseilen so ein bisschen abgestützt und geführt. Also er war auf alle Fälle nicht mehr der gleiche. Im ersten Eindruck dachte ich, der Schlag war gar nicht so hart, aber wenn man es dann in der Zeitlupe gesehen hat und so ein Tyson Fury seine über 100 Kilo in so einen Schlag reinlegt, dann habe ich mir schon gedacht, da ist wohl doch was angekommen. Hat ihn auch ein bisschen ungünstig an der Seite am Kopf getroffen. Und wenn dann wirklich das Gleichgewichtsorgan da in Mitleidenschaft gezogen wurde, vielleicht sogar einen gravierten Schaden hatte, weil er hat ja wirklich die weiteren Runden immer noch aus dem Ohr geblutet, es hat ja nicht aufgehört zu bluten, da muss ja irgendwas passiert sein. Aber ich habe jetzt auch noch nicht in den Social Medien gelesen, was nun konkret los war. War ja,
also eine Diagnose, ne?
Ja. Ja. Hast du was gelesen?
Nee, auch nicht.
Ja, und zu dem Punkt, warum ich überrascht war, ich war überrascht, weil ich auch die beiden letzten Kämpfe von Tyson Fury gesehen habe und die waren nicht beeindruckend. Er hat relativ schwache Gegner geboxt, wenn man da an einen, wie heißt der, Tom Schwarz denkt und wie ist der Gegner danach?
Otto Wallin.
Genau, der kein schlechter Mann ist, aber ja fast schon gegen Fury gewonnen hätte, könnte man sagen. Also da hat Tyson Fury nicht geglänzt. Man hat das Gefühl, er hat sich einfache Gegner ausgesucht. Da war ich halt schon so ein bisschen skeptisch. Und dann auf der anderen Seite haben wir einen Wilder gesehen, der einen Ortiz geboxt hat. Einen sehr, sehr guten Boxer, einen sehr, sehr gefährlichen Mann. Da dachte ich mir, doch, Wilder gewinnt das. Ich war mir eigentlich relativ sicher. Hab zwar immer im Hinterkopf gehabt, dass wenn der Kampf über die Zeit geht, und das hast du ja treffend und perfekt wiedergegeben, dass über die Zeit nur ein Tyson Fury gewinnen kann. Aber das, was jetzt passiert ist am letzten Wochenende, der hat den ja demontiert, oder?
Ja, vorgeführt, Tyson Fury war eindeutig der Bessere. Da gab es auch nicht wirklich Stoff zur Diskussion, es war abzusehen. Ich glaube, die zweite Runde war es. Nach der zweiten Runde, wie gesagt, war Wilder auf Autopilot, hat nur noch überlebt.
War halt nach dem Schlag, nach dem Niederschlag, war halt der Drops gelutscht, könnte man sagen. Und wenn ich es richtig erkannt habe, korrigiere mich, der Ringrichter hat auch nicht den Kampf abgebrochen. Also er hat das schon, aber erst auf Grundlage dessen, dass halt die Ecke von Wilder wohl das Handtuch geschmissen hat.
Ja, vor allem, ich weiß ja noch, der Kampf wurde abgebrochen und ich habe auch gar nicht gemerkt, dass da überhaupt ein Handtuch geworfen worden ist.
Man konnte es, glaube ich, aus dem Winkel, den wir zu diesem Moment hatten, auch nicht sehen.
Genau, war aber natürlich auch die richtige Entscheidung, ja, die Ecke. Wir haben das leider, ja, wirklich leider viel zu oft, dass Boxer, ja, nach ihren Boxkämpfen, versterben oder sehr, sehr schwere Schäden davon tragen. Und warum? Ja. Ja, weil sie zeigen wollen, was für Kämpfer sie sind. Ja, aber es geht da um ein Menschenleben. Und wenn ich sehe, ein Wilder ist nicht mehr da, ja, und lässt auf sich einprügeln und haut mal einen Schwinger raus und der trifft nie, dann muss der einfach als Trainer dazwischen gehen und sagen, nein, ich hole meinen Jungen da raus. Weißt du?
Das fällt einem immer schwer und auch ich als Trainer musste schon häufig das Handtuch werfen. Natürlich, auf der einen Seite tut es dir immer ein bisschen leid und du hast danach immer Diskussionen mit dem Kämpfer oder fast immer. Kein Kämpfer gibt sich damit zufrieden, aber wenn du in der Ringecke stehst und du Sympathien für deinen Sportler hast und das ist ja gerade bei Wilder so, sein Trainer ist ja wie eine Vaterfigur, dann musst du irgendwann auch in Anführungsstrichen diese harte Entscheidung treffen, um deinen Kämpfer zu schützen, weil es geht dann irgendwann nicht mehr. Und du siehst ja, wie unnormal oder unnatürlich sich dein Kämpfer verhält. Und dann, ja, dann klar, so schwer es fällt, aber da muss man das Handtuch schmeißen. Und auch da nochmal Respekt an die Ecke von Wilder. Es war definitiv die richtige Entscheidung, weil er war einfach nicht in der Lage, sich effektiv zu verteidigen, würde man sagen, im MMA. Das ging einfach nicht mehr. Der ist ja nur noch da geschwommen, hat nur noch Schläge eingesteckt. Also ich habe da auch wenn er mal zurückgeschlagen hat, da war kein Dampf mehr im Schlag. Der Schlag war ungenau und er hat, wenn er auch den Schlag gemacht hat, ja das Gleichgewicht verloren. Er hat überhaupt keinen stabilen Stand mehr gehabt. Also es wäre ihm nicht möglich gewesen, in diesem Zustand bei Tyson Fury noch irgendeinen Schaden anzurichten.
Ja, eben. Es war die richtige Entscheidung. Tyson Fury hat gewonnen. Ich habe mir sagen lassen, also ich habe nachgelesen, dass Wilder eine Rückkampfklausel im Vertrag hat. Das heißt, er wird die wahrscheinlich auch ziehen. Dann sehen wir den dritten Fight und dann geht's von vorne los.
Ja, gerne.
Technik gegen Power.
Sind wir mal gespannt.
Technik gegen Power und Psyche wird da, denke ich, auch eine Rolle spielen.
Ja, auf jeden Fall. Der Kampf kann durchaus einen anderen Ausgang haben, weil wir wissen ja auch, dass Tyson Fury das letzte Mal so Champion war, der auch massive Probleme mit seiner Psyche hatte. Schauen wir mal, wie er sich diesmal verhält. Aber ich denke mal und ich hoffe mal, er hat dazugelernt.
Ja, ich dachte auch eher, die Psyche wird Wilder beeinflussen, weil Wilder sehr überzeugt von sich war, natürlich auch ungeschlagen und war jetzt, ja, wurde halt demoliert. Und ich glaube, sowas macht etwas aus einem
Ja.
Kämpfer, wenn der Kämpfer merkt,
Ja.
okay, ich bin doch nicht diese Knockout-Maschine. Es gibt doch Menschen, die kann ich nicht ausnocken.
Ja,
Und das wird was mit ihm gemacht haben.
aber wie sage ich immer so schön, gewinnen kann jeder, verlieren und zurückkommen, das sind die wahren Champions.
Jawohl.
Und ja, es ist so. Da zeigt sich dann wirklich, und da bewundere ich auch einen Conor McGregor, der wirklich schon sehr harte Niederlagen hatte und besonders hart, gerade vom mentalen Faktor, von der Psyche her. Und trotzdem, er ist zurückgekommen. Er hat sich der Situation gestellt, er hat sich einem Diaz gestellt. Und wenn du ganz oben bist und dann das Gefühl hast, du bist gebrochen worden, dann wieder zurückzukommen, solche Kämpfe abzuliefern, das sind halt die wirklich großen Fighter. Und das, ja, das ist einfach gigantisch. Und das hoffen
Ja.
wir halt bei Wilder auch. Jetzt wird sich's halt zeigen, aus welchem Holz er geschnitzt ist.
Gut, dann würde ich das Thema auch beenden.
Ja.
Und dann würde ich zu den Zuschauerfragen kommen.
Ja.
Ich hab mir einige gescreenshottet und da würde ich einfach mal mit den Fragen anfangen, die mir zugesendet worden sind. Und zwar, welche Gewichtsklasse finden wir momentan am spannendsten? Matthias.
Ja, ich würde sagen, ganz, ganz klar, die Klasse, über die wir gerade gesprochen haben, gerade zum Thema Dan Hooker, du hast die Top 5
Ja,
aufgezählt,
ja.
mit Khabib, mit Ferguson, mit Conor, mit Gaethje. Das ist eigentlich die Gewichtsklasse im Moment, die am meisten begeistert. John Jones ist in seiner Gewichtsklasse im Leicht Heavyweight zu dominant, vielleicht etwas weniger spannend. Schwergewicht finde ich aktuell relativ langweilig. Ja, vielleicht noch die Gewichts, obwohl, nee, ja. In welcher Gewichtsklasse kämpft Usman?
Welterweight.
Welterweight. Auch nicht ganz uninteressant. Ja, was meinst du?
Lightweight, ganz klar, ja. Wir
Ja.
haben Khabib versus Tony, einer der
Ja.
wichtigsten Kämpfe in der Geschichte der UFC. Wir haben einen Conor McGregor, ja, der größte Star, den die UFC jemals hatte, der auf den Sieger wartet. Wir haben Top-Contender wie Gaethje und Poirier. Lightweight ist einfach so unfassbar spannend. Und ganz ehrlich, an die Zuschauerzahlen vom Lightweight kommt auch keine andere Gewichtsklasse ran im Endeffekt. Ne? Wenn wir,
Ja.
außer, ja gut, wenn wir uns mal die Top-Pay-Per-View-Verkäufe anschauen, ja, dann haben wir manchmal Federgewicht, manchmal Welterweight. Wir haben aber immer Conor McGregor. Und Conor McGregor ist nun mal aktuell im Lightweight und Tony versus Khabib ist einfach der heißeste Fight, ja, seit langer, langer Zeit. Und dementsprechend denke ich, dass die spannendste Gewichtsklasse für mich aktuell das Lightweight ist.
Ja, Lightweight und an zweiter Stelle würde ich, glaube ich, kann man das Mittelgewicht mit Israel Adesanya an zweiter Stelle sehen. Da haben wir Paulo
Ja.
Costa, Joel Romero, Jared Cannonier, Darren Till. Ja, schwierig. Kevin Gastelum. Auch gute
Ja.
Leute. Ist es Platz 2? Ja, schwierig.
Ja, aber Lightweight ist für mich auch auf jeden Fall die Nummer 1.
Definitiv, definitiv. Da bin ich
Die
einer Meinung.
zweite Frage war, was denken wir, wann kämpft Stipe wieder und gegen wen?
Gute Frage. Aber ich vermute fast, es wird einen dritten Kampf gegen DC geben, weil das wird ihm auch wahrscheinlich am meisten Kohle einbringen.
Ja, klar, ne, also ein Rubber-Match, ja, es steht 1-1. DC sah im zweiten Kampf eigentlich auch gut aus, ne? Bis dann diese
Ja,
Bodyshots
super.
dazu gekommen sind.
Haben wir schon oft drüber gesprochen,
Ja.
war spektakulärer
Ja.
Kampf, der eigentlich dominiert wurde von DC. Aber wo dann Stipe wirklich ja traumhaft die Taktik geändert hat und sensationell gewonnen hat.
Und dementsprechend ergibt ein dritter Kampf auch Sinn, ich denke wieder im Sommer. Stipe
Ja.
macht jetzt erstmal seine Flirterei mit Tyson Fury, ne? Macht da ein bisschen Promo, ein bisschen Wirbel.
Ja.
Erst der Fight gegen DC, dann der Fight gegen Jones. Ich sag's euch.
Das wäre natürlich Wahnsinn.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Also,
Ja.
Jones will nicht runter zu Adesanya. Jones will flüchten. Hoch ins Schwergewicht.
Ja.
Wobei Adesanya ja auch gemeint hat, Adesanya will doch gern gegen Stipe kämpfen.
Dann müsste Adesanya aber hochgehen.
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Es wird langsam mal halt skurril, ne? Ich meine, zwei Gewichtsklassen ist schon eine Hausnummer.
Ist krass, ja.
Ne? Ich meine, es
Kann
ist
man
so,
glaube
als
ich
ob
mal schnell tun,
Conor McGregor versus Joel Romero, ne? Das
ne?
kann sich halt auch keiner vorstellen. Sind wir mal ehrlich, ne?
Das stimmt. Wobei man natürlich immer dran denken muss, der eine geht hoch und Romero, der macht ja immer richtig viel runter, um überhaupt
Ja.
in dieses Mittelgewicht reinzukommen.
Ja, das stimmt schon, ne? Aber
Also
ne?
ein super Spiel. Aber warten wir ab, was da kommt. Israel Adesanya gegen John Jones, das wäre halt so mein Traumkampf.
Ja, wobei, ich da auch denken würde, dass es da einen neuen Champion im Light Heavyweight geben würde. Nach
Interessant.
den letzten zwei Kämpfen von Jones ist es nur noch eine Frage der Zeit. Wenn sich da
Interessant.
nicht ein Schalter umlegt.
Ja. Hast du noch eine Zuhörerfrage?
Nee, tatsächlich keine. Also, ja, nee,
Doch, ich habe hier noch eine.
ich versuche immer die Fragen auch nach Relevanz zu sortieren quasi. Und auch auszusortieren im Endeffekt. Und die zwei
Jawohl,
finde
hier
ich da
hatten wir noch
gut.
einen. Der hat, glaube ich, dich auch angeschrieben. Ich habe eine Frage. Mir ist aufgefallen, dass Michael Chiesa bei seinem letzten Kampf vor 3 Wochen unter der amerikanischen Flagge im TV zu sehen war, aber auf seiner Reebok-Jacke der UFC war die italienische Flagge. Warum zwei unterschiedliche Flaggen? Tja.
Also, ich muss an der Stelle mal sagen, ich dachte, dass Johanna Sedrycek nicht mehr getoppt werden kann. Aber Michael Schießer oder Schisser ist
Schisser
auch
oder Schisser.
der Michael
Chiesa, Michael Chiesa, geil.
Schisser. Ja. Das war mal richtig gut. Erinnert mich immer so ein bisschen an Darek mit seiner Wonder Wussy. Aber ja, nee, alles gut. Ja, es ist, denke ich, so, dass, soweit ich weiß, können die Kämpfer sich aussuchen, ob sie, A, aus welcher Stadt sie angekündigt werden wollen, und B, welche Flagge im Profil gezeigt werden soll, wenn sie einlaufen. Da kann dann auch halt, ja, theoretisch kannst du auch schreiben Hamburg, aber dann wirst du aus, ich weiß nicht, Jamaika angekündigt. Und du kannst auch eigentlich mit der Flagge reinlaufen, die du willst, ne? Also
Vielleicht wurde da auch einfach ein Fehler gemacht. Und keine Ahnung, warum er jetzt im TV die amerikanische Flagge hatte und auf seinen Klamotten die italienische.
ja. Nee, ich glaube, irgendwie ist nicht seine Mutter irgendwie Italienerin.
Kann ja alles sein. Trotzdem hat er zwei unterschiedliche Flaggen gehabt.
Wobei, auf der anderen Seite, auf seiner Wikipedia-Seite, findet man nichts über Italiener.
Ja. Vielleicht war es einfach ein Fehler, keine Ahnung.
Ja, kann auch sein.
Vielleicht hat er irgendwie
Ja.
da erzählt, gerade als sich die Klamotten ausgesucht hat, ey, gestern Abend war ich beim Italiener und der Typ, der da die Klamotten bedruckt hat, hat Italien gehört und bums, war die Flagge drauf.
Ja,
Keine Ahnung.
skurril, ne?
Ja, manche Dinge kann man halt auch nicht immer wissen. Dann hatte ich noch eine Frage, warum Paul Felder vor dem Kampf Wasser auf den Boden gekippt hat und seine Füße darin gewaschen hat. Weißt du es?
Nee.
Ja, ich weiß es. Ich habe das auch immer gemacht, wenn ich gekämpft habe. Nur, dass ich nicht das Wasser auf den Boden geschüttet habe, sondern ich habe ein Handtuch nass gemacht und habe das nasse Handtuch auf den Boden gelegt. Und ich bin dann immer mit den Füßen drauf und habe meine Fußsohlen abgeputzt, weil du auf dem Ringboden immer Dreck hast und dann sind deine Füße unten drunter so richtig schwarz staubig und das ist relativ rutschig. Und das kann man abwischen und dann hast du etwas mehr Grip. Zumindest habe ich das immer gemacht. Ich denke mal, Paul Felder hat das aus den gleichen Gründen gemacht. Einfach um diesen Staub, diesen Schmutz, der da unter den Füßen haftet, kurzfristig abzuwischen.
Ja, dann ist das groß, ey, habe ich mir auch gedacht, aber
Ja.
ich
Also bei
bin
mir war
kein
es so. Ich
Kämpfer
habe
und ich
bei mir
hab.
war das teilweise immer sehr rutschig. Und dann waren die Füße halt dreckig. Dann habe ich die einfach in der Ringecke abgeputzt mit dem nassen Handtuch. Und dann hatte ich mehr Grip tatsächlich. Ja.
Jo, wunderbar. Dann würde ich sagen, war's das mit der Episode?
Jo.
Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich danke dir, Matthias, dass du dabei warst. Schlusswort gehört wie immer dir.
Auch von mir natürlich vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank an euren Support. Vergesst nicht, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ist es relativ einfach. Besucht uns auf YouTube oder auf Instagram, lasst mal ein Like da oder abonniert unsere Kanäle. Das ist schon eine große Hilfe für uns. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und dem Talk von Carsten und mir Gehör schenkt. Also vielen Dank, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.